Und jetzt das Heute-Journal.
Schöne Sendung. Guten Abend. Der milliardenschwere Kredit für die Ukraine, auf den sich die Gruppe der G7 geeinigt hat, zeigt bereits erste Wirkung. Der Kreml ärgert sich offenbar ziemlich darüber, dass der aus Zinsen von eingefrorenen russischen Geldern bezahlt werden soll. Putin nennt das wütend Diebstahl. Am zweiten Tag des Gipfels in Süditalien wollen die G7-Chefs und Chefinnen zeigen, dass Russland in der Weltgemeinschaft isoliert ist und luden Gäste ein, die bislang in Sachen Ukraine-Unterstützung eher Wackelkandidaten sind, wie die Präsidenten Brasiliens oder den indischen Premier. Und dann war da noch ein überraschender Gast mit einer überraschenden Rede. Elmar Thewissen.
Ein 87-Jähriger, der links im Bild, zeigte den Jüngeren heute, wie nützlich Altersweisheit ist. Der betagte Papst kam mit einem ziemlich jungen Thema, künstliche Intelligenz, und erinnerte sie alle so an ihre Verantwortung als Anführer. Franziskus forderte dabei auch, von KI gesteuerte tödliche Waffen zu verbieten. Solch ein Verbot beginnt mit der Verpflichtung auf eine größere Kontrolle dieser Technologie durch Menschen. Keine Maschine darf jemals darüber entscheiden, einem Menschen das Leben zu nehmen oder nicht. Und dann berieten sie über Krieg und Frieden in der Welt. Der sogenannte Westen will den sogenannten globalen Süden überzeugen, sich im Ukraine-Krieg gegen den russischen Aggressor zu stellen. Die Gastgeberin umwirbt die Gäste. Wir werden niemals das Narrativ akzeptieren, dass der Westen gegen den Rest der Welt steht. Wir können die globalen Herausforderungen nur meistern, wenn wir miteinander kooperieren, im gegenseitigen Respekt und auf Augenhöhe. Volodymyr Zelensky hofft, dass der Papst auch seinen Einfluss weiter nutzt, um eine Chance auf Frieden zu eröffnen. Doch für Frieden müsste Wladimir Putin erst mal einlenken. Die G7 wünschen sich, dass alle gemeinsam Druck auf den russischen Präsidenten ausüben. Aber ihre Charmoffensive heute reichte noch nicht, um Putin ganz zu isolieren.
Und der meldete sich heute auch noch mit einer vermeintlichen Friedensinitiative zu Wort. Russland, so Putin, sei bereit, den Krieg sofort einzustellen. Die Ukraine müsse sich nur aus den von Russland widerrechtlich eroberten Gebieten der Ukraine zurückziehen. Fragen wir unseren Moskau-Korrespondenten Armin Körper, der gerade in Berlin ist. Armin, ein Vorschlag, der wenig realistisch erscheint. Warum macht Putin das? Was will er damit erreichen?
Um mal beim Fußball zu bleiben, Putin wirft trotz roter Karte von der Bank aus seinen Ball aufs Spielfeld und er erwartet, dass jetzt alle mit seinem Ball spielen. Das zeigt aber auch, dass er sowohl den G7-Gipfel als auch die Friedenskonferenz in der Schweiz, die morgen stattfindet, offensichtlich ziemlich ernst nimmt und die Tatsache, dass er zu beiden Events nicht eingeladen ist. Der Vorschlag von Putin ist aber ziemlich unrealistisch. Die Ukraine kann nicht auf einen NATO-Beitritt verzichten, weil der in der Verfassung steht. Und sie wird nicht einfach mir nichts, dir nichts die Besatzung ihrer eigenen Landesteile durch Russland akzeptieren. Deshalb ist es auch wenig überraschend, dass sowohl die Ukraine als auch die NATO den Putin-Plan heute entschieden zurückweisen. Das kann dem aber herzlich egal sein, denn er hat gezeigt, dass er trotz roter Karte im Spiel ist und er hat besonders für seine Unterstützer eine Botschaft lanciert. Seht her, ich rede von Frieden. Und bei der Friedenskonferenz morgen, zu der ich nicht eingeladen bin, wollen sie doch eigentlich nur den Krieg fortsetzen.
Danke, Armin Körper, unser Moskau-Korrespondent war das aus Berlin. Dem Ostseerat, der heute in der Nähe von Helsinki tagte, gehörte Russland übrigens auch mal an. Gegründet zu Beginn der optimistischen 90er Jahre, wollten die Ostsee-Anrainer stärker zusammenarbeiten, die baltischen Staaten einbinden und Russland näher an die Europäische Union heranholen. Nach Putins Überfall auf die Ukraine wurde Russland suspendiert, blieb dem Ostseerat aber als Dauerthema erhalten durch russische GPS-Störaktionen, Cyberattacken und Ölschmuggel. Patricia Wiedemeyer berichtet.
Die Ostsee vor Porvo, nahe der finnischen Hauptstadt Helsinki. Hier wirkt alles ruhig, friedlich, Idylle pur, der Tagungsort des Ostseerates. Doch die russische Grenze ist nah. Die Außenminister der 10 Anrainerstaaten fordern strikte Sanktionen gegen die ständigen russischen Provokationen. Was Russland will, ist, uns Angst einzujagen und sie wollen rote Linien verschieben, aber wir werden und wir dürfen nicht zurückweichen. Gemeint sind Versuche der Russen, Grenzen zu verschieben, zum Beispiel durch heimliches Entfernen von Grenzbojen. Hinzu kommt die sogenannte Schattenflotte. Russische Schiffe unter falscher Flagge transportieren Öl in der Ostsee. Und bei finnischen Flugzeugen wurde das GPS gestört.
Wir brauchen Sanktionen auch gegen hybride Kriegsführung, die an uns alle gerichtet ist. Nicht nur uns als einzelne Länder, sondern uns als westliche Gemeinschaft, uns als Europa.
Der Blick auf die Karte zeigt, wie viel kritische Infrastruktur von Datenkabeln bis zu Erdgas- und Stromkabeln es gibt in der Ostsee. Diese müssten mehr geschützt werden, Sabotage sanktioniert werden.
Wir müssen als Europäische Union den Sanktionsdruck gegen Russland weiter aufrecht erhalten. Und wir müssen vor allen Dingen gegen die Sanktionsumgehung, die wir in den letzten Monaten vor allen Dingen gesehen haben, stärker vorgehen.
Weitere Sanktionen der EU gegenüber Russland im Inland umstritten. Der Kanzler zögert, die Außenministerin ist dafür und ist damit nicht alleine. Finnland und Estland stehen an ihrer Seite.
Und wir gehen rüber zu den Nachrichten, die mit einem wichtigen Zeichen beginnen, Gundula.
Ja, die EU-Staaten haben sich grundsätzlich auf den Start von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldau geeinigt. Das teilte die belgische Ratspräsidentschaft gerade eben mit. Auf einem EU-Ministertreffen soll die Entscheidung kommende Woche formell abgesegnet werden. Es war eine sehr emotionale Trauerfeier in Mannheim. Tausende nahmen Abschied von dem bei einem mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriff getöteten Polizeibeamten Ruven Lauer und würdigten dabei den engagierten 29-Jährigen, der sich immer um Verständigung bemüht habe, deswegen auch Arabisch gelernt hatte. Die Angehörigen erklärten, Ruven Lauer habe nicht gewollt, dass man sich von Hass und Wut überwältigen lasse. Im Fall des getöteten Mädchens aus Döbeln ist ein 36-Jähriger in Prag festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft Chemnitz ist er dringend tatverdächtig, die 9-Jährige getötet zu haben. Das Kind war mit seiner Mutter vor dem Krieg in der Ukraine nach Sachsen geflohen. Deutschen Ermittlern ist der bislang wohl größte Schlag gegen den Kokainhandel hierzulande gelungen. 35 Tonnen Kokain im Wert von mehreren Milliarden Euro sind, wie jetzt bekannt wurde, bereits im vergangenen Jahr im Hamburger Hafen sichergestellt worden. Bei Durchsuchungen in 7 Bundesländern sind nun mehrere Menschen verhaftet worden. Mehr als 8 Monate nach dem Hamas-Angriff auf Israel kann die islamistische Terrororganisation nicht sagen, wie viele der noch rund 120 im Gazastreifen vermuteten Geiseln am Leben sind. Niemand wisse es, sagte ein Hamas-Sprecher auf CNN. Im Norden Israels dauern die Attacken der libanesischen Hisbollah und der israelischen Armee an. 2 Frauen wurden im Südlibanon getötet bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff. Und das Wetter hierzulande am ersten EM-Wochenende wird durchwachsen. Besser wird's nächste Woche. Morgen von West nach Ost Regen, im Norden örtlich Gewitter. Danach längere sonnige Abschnitte, 17 bis 23 Grad. Am Sonntag bei 18 bis 25 Grad im Nordwesten gewittrige Schauer, sonst freundlich. In der neuen Woche zunehmend sommerlich, lokal kräftige Gewitter.
Das war unser ganz schneller Nachrichtenüberblick.
Viel Spaß in der zweiten Halbzeit.
Und von uns aus können die Deutschen so weiterspielen. Tschüss, viel Spaß.
Jawohl.